Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Köfken. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, ob im laufenden Programm, in der Mediathek oder das Ganze als Podcast hören, unsere Sendung in 5 Fragen um die Welt. Und wir haben mittlerweile August und wie Sie sehen, im Gegensatz zur letzten Sendung ist es hier im Studio wieder etwas kühler geworden. Und wir haben uns aber eine Region vorgenommen, die ähnlich wie die letzte Region, der Kongo, aktuell ziemlich warm ist. Und wie Sie das kennen, versuchen wir immer so ein bisschen so eine kleine Verbindung des Landes, in das wir schauen, zu Thüringen oder zu Orten in Thüringen herzustellen. Und unsere Jordanien-Sendung, die Sie gleich sehen und hören werden, hat einen ganz, ja, würde man sagen, persönlichen Bezug. Denn Mo, der Mediendesigner, der hier das Studio von Salve TV leitet, kommt ursprünglich aus Jordanien, hat dort seinen Bachelor gemacht und dann seinen Master hier studiert. Also Sie sehen hier zwei Deutsche, die über Jordanien reden, aber der eigentliche Experte sitzt diesmal hinter der Kamera und an den Mischpulten. Insofern freue ich mich, dass wir Moos Wunsch Folge leisten können und gemeinsam nach Jordanien blicken. Jordanien ist ein Land im Nahen Osten, eine konstitutionelle Monarchie, hat etwa 11 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Der größte Teil dieser 11 Millionen lebt in der Hauptstadt bzw. der Metropolregion um die Hauptstadt Amman. Das sind etwa 6,7 Millionen Menschen, wie gesagt, in der Hauptstadt, in der Metropolregion. Es gibt 12 Gouvernements in Jordanien. Die Wirtschaft in Jordanien ist vergleichsweise klein, aber Jordanien zeichnet sich dadurch aus, im Vergleich zu den Nationen um das Land herum, dass es ein sehr ausgeprägtes Gesundheitssystem und einen sehr guten Bildungssektor hat. Wir haben als Nachbarn in Jordanien, wenn Sie auf die Karte schauen, finden Sie das wahrscheinlich selber raus, aber es ist ein, in Anführungsstrichen, spannende Nachbarschaft. Wir haben die Israel, wir haben die Syrer mit Syrien darum, wir haben den Irak, wir haben Saudi-Arabien. Das ist eine Region in der Welt, die jetzt nicht nur seit den letzten Wochen und Tagen in der Presse auftaucht, sondern die immer wieder bei uns und in internationalen Medien mit Beiträgen oder Newsbeiträgen bedacht wird. Insofern freue ich mich, dass wir uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, um nach Jordanien zu schauen. Ein Land, was Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wahrscheinlich nicht sonderlich groß im Fokus haben. Ich habe Ihnen gerade die Nachbarstaaten genannt. Da wissen Sie wahrscheinlich einiges mehr drüber, sei es aus den aktuellen Medien. Aber das ist ja für uns der Anlass, gemeinsam etwas tiefer in das Land und auch ein bisschen in die Geschichte, in die aktuelle Politik, in die aktuelle Außenpolitik des Landes zu schauen. Und das mache ich jetzt nicht allein oder das machen Mo und ich jetzt nicht allein, obwohl natürlich Mo hier ein ausgewiesener Experte seines Landes wäre, sondern wir bedienen uns, wie Sie das kennen, dem breiten Netzwerk der Friedrich-Ebert-Stiftung, den vielen Büros, die wir im Ausland haben. Und es freut mich, dass mein Kollege Sven Schwerensky heute Zeit genommen hat, sich die Zeit genommen hat, uns aus Amman zu berichten. Ich schließe gleich wieder auch so ein bisschen den Bogen. Die letzte Sendung war die Demokratische Republik Kongo. Dort war Sven auch schon. Sven ist seit 1991 für die Friedrich-Ebert-Stiftung unterwegs. Und das kann man so sagen, fast nur oder jedes Mal um den Globus herum. Sven war in Südkorea, in China, in Kongo, hatte ich schon erwähnt. Südafrika hat er die Jahre 1994 bis 1998, also die Mandela-Jahre, mitgemacht. Er war unter anderem in Nigeria und Simbabwe und noch vielen, vielen weiteren Stationen und sitzt jetzt in Amman. Lieber Sven, vielen Dank, dass du dir heute Mittag die Zeit genommen hast, unsere Zuschauerinnen hier aus Thüringen mitzunehmen. Und wir starten unser Gespräch ganz klassisch, wie wir das bei jeder Folge machen, mit einem Blick in die aktuellen Tagesnews, Tagespolitik. Was ist in Amman bzw. in Jordanien aktuell der Aufmacher, wenn man auf die Newsseiten im Internet oder sich die Zeitungen an den Zeitungsständen anschaut?
Ja, hallo Wolfgang und auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne bei euch und versuche euch ein bisschen Jordanien näher zu bringen. Was hier aktuell das Thema ist, ist ähnlich wie das Thema in Deutschland. Die Preise, die Preise, die Preise. Es geht hier auch aufgrund dessen, was in der Region passiert, natürlich den Menschen an die Geldbörse. Du hast es erwähnt, Jordanien ist umgeben von Ländern wie Saudi-Arabien, Irak oder Israel. Und damit ist ja Jordanien eigentlich mittendrin in dem, was hier passiert. Und die jordanische Wirtschaft ist eben entsprechend auch davon betroffen. Und die Menschen sind da sehr ja, so in Sorge erfüllt, dass sie sich das, was sie an Einkommen bekommen, auch mit die Energiepreise. Jetzt, du hast den Sommer erwähnt, ein heißes Land. Wir haben es nicht so schön feucht wie im Kongo, aber Leute hängen sehr stark von Klimaanlagen ab. Und wenn dann die Strompreise in die Höhe gehen, dann überlegt man sich das zweimal, ob man die Klimaanlage eben so wie üblich benutzt oder eben etwas weniger sich kühlt. Das ist eines der großen Themen. Ein anderes Thema ist aufgrund der Zusammensetzung der jordanischen Bevölkerung, die ja zu über die Hälfte aus ursprünglich palästinensischer Bevölkerung besteht, natürlich immer das, was auch in der Westbank passiert oder was in Gaza passiert. Die aktuellsten Entwicklungen in der Westbank sind übers Wochenende hier in den sozialen Medien groß und ausgiebig kommentiert worden. Vielleicht gibt es da auch noch mal ein paar Fragen dazu, können wir auch gerne noch mal in die Einzelheiten gehen. Und aufgrund der aktuellen Situation, dass es eben die Eskalation zwischen den USA und dem Iran auch Jordanien betrifft, natürlich auch das ist ein Thema, wobei man sagen muss, es ist nicht das erste Mal. Es hat im letzten Jahr angefangen. Damals war Jordanien noch nicht Ziel von Angriffen. Dieses Mal seit Ende Februar ist Jordanien auch direkt angegriffen worden. Im Wesentlichen sind das Militärbasen, wo auch amerikanische Einheiten stationiert sind, die dann hier in Jordanien angegriffen werden. Ich glaube, das wird auch mittlerweile ausführlich in den deutschen Medien kommentiert.
Dann vielen Dank erstmal für den kleinen Einblick. Und jetzt beginnt auch schon so ein bisschen die Besonderheit der Sendung, denn meine Damen und Herren, wir schauen immer so ein bisschen auf die Innen- und die Außenpolitik und ein spezielles Thema, was sich meist dem einordnet. Wir haben aber für die Sendung, vielleicht nennen Sie das einfach, unternehmen wir das unter der Überschrift Sommer-Sondersendung, uns einen anderen Faktor rausgesucht. Nämlich, als wir darüber gesprochen haben, was können wir Spezielles aus Jordanien berichten, tauchten natürlich die Themen auf, die Sven gerade genannt hat, die Sie wahrscheinlich auch im Fokus haben, wenn Sie jetzt Jordanien googeln oder in der Suchmaschine eingeben oder gucken, was etablierte Medien darüber berichten. Aber wir wollen einen kleinen Bruch heute machen und einen etwas anderen Ansatz wählen, den wir aufgrund seiner historischen Bedeutung einfach den aktuellen Themen, die Sven gerade schon angesprochen hat, denen wir uns natürlich auch noch zuwenden werden, einfach ein bisschen voranstellen werden. Und zwar, lieber Sven, du hast erwähnt, dass die Ressource Zucker historisch bedingt, bevor es die großen Kolonien in der europäischen Nation gab, fand der Großteil der Zuckerimporte für den europäischen Kontinent, der kam aus Jordanien. Und in Bezug zu der heutigen Region hier in Thüringen, Mitteldeutschland, das kenne ich zumindest noch aus meinem Studium. Ich habe in Magdeburg studiert, bin unweit der Magdeburger Börde aufgewachsen. Das ist der, ja, die Gelehrten oder die Wissenschaftler streiten sich, ist aber auf jeden Fall einer der nährstoffreichsten Böden in Deutschland. Und dort kam im 18. Jahrhundert die Zichorie, die Zuckerrübe, auf und hat dazu geführt, dass auch in der Region, auch hier um Erfurt herum, sehr stark Zucker angebaut wurde. Aber lieber Sven, wir schauen jetzt nochmal zurück, Jordanien und die Zucker die Bedeutung des Zuckers, das ist jetzt etwas, was wir zumindest mit heutigem Blick, wenn wir sagen, wir haben das Klima in Jordanien schon mal so ein bisschen angerissen, sehr warm, das ist ja zumindest nicht das, was man heute mit Jordanien oder allgemein dieser Region assoziieren würde, dass dort sehr viel Zucker angebaut wird und dann exportiert wird. Aber nimm uns so ein bisschen mit in die historische Bedeutung, auch die Herkunft, vielleicht der Bezeichnung Zucker, selbst und die Bedeutung für Jordanien.
Ja, vorab eine kleine Korrektur wurde, muss man natürlich sagen.
Wurde
Heute
natürlich.
wird in Jordanien kein Zucker mehr im großen Maße produziert. Also es ist Zucker von Zuckerrohr. Das Wort Zucker kommt ja ursprünglich aus dem Sanskrit, ist dann über Persien ins Arabische gekommen, also übers Persische ins Arabien gekommen, ins Arabische gekommen und heißt Zucker. Das heißt also, wir haben fast genau dasselbe Wort. Und warum benutzen wir dieses arabische Wort heute in Deutschland, in Frankreich, in England immer mit demselben Wurzel aus dem Arabischen? Weil bis in das späte 17. Jahrhundert sehr viel Zucker und zeitweilig eben der meiste Zucker, der in Europa in den Königspalästen konsumiert wurde, eben vom Toten Meer kam. Es gab am Toten Meer seit dem frühen 6. Jahrhundert nach Christus eine große Zuckeranbaustätte. Dort wurde eben auf ungefähr 400 Meter unter dem Meeresspiegel in einer sehr besonderen klimatischen und eben auch wasserreichen, aufgrund der Abflussgewässer aus den umliegenden Gebirgen, wasserreichen Gegend, Zuckerrohr angebaut und eben raffiniert und verfeinert, was dann von dort aus nach ganz Europa in die Königshäuser hauptsächlich, denn Zucker war ja ein Luxusprodukt, erst einmal in die Königshäuser verkauft wurde über Karawanen, erst von den Römern und dann oder unter römischem Besatzung und dann später auch noch von den Osmanen. Die Kreuzfahrer haben es zeitweilig auch. Also der Zucker hat dort eine sehr große Ursprung gehabt. Das Interessante ist, wenn man heute, das ist am südlichen Ende des östlichen Toten Meers gelegen, wenn man dort heute hinfährt, wissen sogar die wenigsten Einwohner, dass es dort diese große Zuckerindustrie gab. Aber es ist tatsächlich so, dass seit ungefähr 20 Jahren aufgrund der archäologischen Funde dieser Ort wieder entdeckt wird und eben in seiner gesamten historischen Bedeutung wieder erfasst wird.
Aber es ist so, wie du vorhin gerade eingangs erwähnt hast, die Zuckerproduktion oder dass dort jetzt noch Zucker gewonnen wird, der zumindest im lokalen Wirtschaftsraum genutzt wird, das ist heute nicht mehr der Fall.
Nein, heute wird genau das Gegenteil vom Zucker dort genutzt. Das ist nämlich das Salz vom Toten Meer. Und da werden halt die ganzen Produkte, Nebenprodukte von dem Salz, die alkalinen Produkte werden dort dann verwertet in verschiedenster Form. Und nebst den Phosphaten ist eben Salzderivate eines der großen, also Potasche in konkret, eines der großen Exportprodukte und einer der wenigen Rohstoffe, die exportiert werden. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass Jordanien von ölreichen Ländern umgeben ist. Jordanien ist eines der wenigen Länder, das eben bekannterweise zurzeit zumindest, muss man ja immer sagen, bei solchen Sachen keine Ölvorräte im großen Ausmaße vorweisen kann. Es gibt gewisse Spuren davon und Shell-Öl gibt es auch, aber dessen Gewinnung ist ökonomisch nicht tragfähig. Was Jordanien hat, ist sehr viel Sand. Das weiß man auch nicht. Jordanien hat ein sehr reinen Silikatsand, der nahezu 90, 95% silikathaltig ist, der zurzeit aber nur begrenzt exportiert wird, aber wo es tatsächlich aufgrund der Sand wird ja international immer mehr zu einer Mangelware. Man mag es kaum glauben, aber trotzdem ist es so. Und gerade dieser Silikatsand kann eben in Hochtechnologiebereichen gut verwendet werden.
Das ist doch so als Übergang in die moderne, in die aktuelle Tagespolitik nehmen und schauen, was in Jordanien, wie sich dort wie sich dort die Innenpolitik gestaltet. Jordanien, ich hatte es in der Einführung erwähnt, ist eine konstitutionelle Monarchie. Wir haben mit Abdullah dem Zweiten einen Monarchen, der quasi an der Staatsspitze steht. Wir haben ein noch relativ frischen Premierminister Jafar Hassan, der vor allen Dingen im Ausland aktiv war, hat zahlreiche Abschlüsse im Ausland gemacht, in Genf, in Harvard und in Boston und in anderen Stationen. Wir haben, wenn man sich Jordanien anschaut, das hatte ich auch schon in der Einführung erwähnt, das hat auch Mo berichtet, ein sehr ausgeprägtes Gesundheitssystem. Mo meinte fast so ein bisschen, Jordanien ist so ein bisschen das Krankenhaus der Region. Und wenn man sich die Ausgaben des Staates anschaut, ist auch tatsächlich die größte Position mit knapp 7,5% der Gesundheitssektor. Jordanien hat ein sehr ausgeprägtes Bildungssystem. Also aufgrund der, du hattest es ja gerade schon beschrieben, nicht gesegnet mit vielen Rohstoffen. Wenn man sich jetzt gerade die Nachbarn anschaut, ist in Jordanien Bildung ein Rohstoff, der sehr stark von den Familien gepflegt und genutzt wird. Aber was ist denn die aktuelle Tagespolitik? Nimm uns so ein bisschen rein, wie ist das Parlament zusammengesetzt? In welche Richtung auf dem, sage ich jetzt mal, vielleicht so ein bisschen überholten politischen Spektrum zwischen links und rechts lässt sich die Regierung einordnen. Der Islam ist Staatsreligion, aber anders als jetzt in anderen Ländern in der Region, wo der Islam Staatsreligion ist, haben andere Religionen, werden auch anerkannt und jetzt weniger unterdrückt, als sie das in anderen arabischen Staaten sind. Nimm doch die Thüringerinnen und Thüringer so ein bisschen mit in die aktuelle Innenpolitik und vielleicht kannst du auch schon sowas dazu sagen, die aktuelle Regierung, was sind so Schwerpunkte, was sind Themen, die dort unter dem noch relativ frischen Premierminister gesetzt werden?
Ja, gerne. Also zunächst mal, Religionen werden hier überhaupt nicht unterdrückt. Nicht nur nicht weniger, sondern überhaupt nicht. Es gibt eine sehr lebendige christliche Gemeinschaft. Es gibt eine kleine buddhistische Gemeinschaft sogar. Das Christentum hat ja quasi den Ursprung auch in Jordanien. Der Taufort von Jesus ist angeblich auf der östlichen Seite des Jordans und nicht auf der westlichen Seite des Jordans. Zumindest sagt die UNESCO uns das. Ob das historisch denn tatsächlich auch so ist, wer weiß. Vielleicht war es in der Mitte des Jordans. Wir wollen diplomatisch bleiben. Das heißt also, religiöse Freiheit ist hier überhaupt kein Problem. Das politische System ist tatsächlich eine konstitutionelle Monarchie mit dem König als Staatsoberhaupt. Und der König bestimmt auch, wer Premierminister wird. Das ist noch nicht so, dass das hier vom Parlament aus bestimmt wird. Das Parlament ist in einem Transformationsprozess begriffen, wie das gesamte politische System. Wir haben 2022 eine politische Modernisierungskommission gehabt, die vom König eingesetzt wurde und die eine Reihe von langfristig angelegten, zunächst mal auf 10 Jahre angelegten politischen Reformen beschlossen hat, die im Wesentlichen dazu führen sollen, dass das Parlament repräsentativer für die Gesellschaft ist, dass im Parlament Parteien wieder eine größere Rolle spielen sollen. Die haben lange Zeit eine untergeordnete Rolle gespielt, dass zukünftige Regierungen auch parteipolitisch bestimmt werden sollen. Das heißt, wir sind in diesem, auf der Ebene der politischen Entwicklung in einem hochinteressanten Prozess, in dem wir uns befinden, der vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der regionalen Instabilitäten nicht immer ganz einfach und nicht eindeutig ist. Aber man muss es eben dem Königshaus und dem Premierminister, der diese Prozesse dann im Alltag leitet, zugutehalten, dass sie an der allgemeinen Orientierung festhalten. Zum Premierminister ist vielleicht auch noch zu sagen, er war, bevor er zum Premierminister ernannt wurde, lange Jahre der Stabschef des Königs. Das heißt also, es gibt da ein enges Vertrauensverhältnis. Und wir haben natürlich eine Situation, in der ein Land sich befindet, das eine großen Anteil an der Bevölkerung unter 35 Jahren hat, wo es auch darum geht, Menschen jüngeren Alters dafür zu gewinnen, sich für Politik und für gesellschaftliche politische Teilhabe zu interessieren. Damit stecke ich auch schon so ein bisschen das ab, womit wir uns in der Arbeit beschäftigen. Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen Ländern in der Region haben wir dadurch auch ganz besonders günstige Arbeitsbedingungen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Einschränkungen in bestimmten Bereichen, und diese sind im Sinne einer gewünschten, eigentlich von einer großen Mehrheit des Landes auch gewünschten, stetigen und allmählichen, stabilen Transformation des politischen Systems, und nicht, dass man hier irgendwie einen großen Wurf vorhat, mit dem morgen alles anders ist. Aus der historischen Perspektive ist auch noch interessant zu sagen, dass eigentlich dieser Prozess schon unmittelbar nach dem, was in den europäischen Medien immer gerne als arabischer Frühling bezeichnet wird, begonnen wurde. Denn das erste sogenannte Reflexionspapier oder Diskussionspapier, würden wir dazu sagen, in Deutschland, das Diskussionspapier, was der König über die Notwendigkeiten einer politischen Erneuerung des Landes veröffentlicht hat, war knapp 2012, also noch in dem Jahr, das wir mit dem arabischen Frühling in Verbindung bringen. Und gewisserweise kann man durchaus sagen, dass dieser Prozess im regionalen Vergleich letztendlich das einzige Pflänzchen ist, was noch von diesem arabischen Frühling übrig geblieben ist.
Würdest du jetzt sagen, vielleicht um ein bisschen Hintergrund zu geben, wir hatten ja letztens, haben wir uns mit unserem Kollegen aus der Demokratischen Republik Kongo unterhalten. Oder wir hatten zuvor auch die Elfenbeinküste, das immer so ein bisschen daran angelehnt, wer mit in der WM mitgespielt hat. Aber bei beiden Ländern war es so, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung sehr, sehr gering war. Also es war jetzt nicht, dass gesagt wurde, wir stürzen jetzt die Regierung, sondern es war so ein bisschen zwischen, wir lassen es geschehen, wir sind groß mit unseren eigenen Problemen im Alltag beschäftigt und können uns jetzt auch nicht noch, haben jetzt nicht noch die Kraft, uns quasi mit dem politischen System auseinanderzusetzen. Ich schlussfolge so ein bisschen aus deinen Schilderungen, auch mit dem Blick auf die sehr, sehr junge Bevölkerungsstruktur, dass das in Jordanien anders ist. Also ist es jetzt so, dass sich junge Menschen oder die Menschen an sich stärker mit der Politik befassen oder stärker auch Einfluss nehmen wollen auf die Geschicke des eigenen Landes?
Also hier muss man natürlich differenzieren. Es gibt einen kleinen Bruchteil in der Jugend, die politisch engagiert sind und die mehr Einfluss auf die Politik der Regierung nehmen wollen. Und wir müssen zwischen Regierung und dem König differenzieren, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass wenn der König sich morgen einer Wahl stellen würde, dass er mit überragender Mehrheit gewählt werden würde. Er ist eine sehr beliebte Person, weil er eben die Geschicke des Landes mit viel Ausgewogenheit und ohne Selbstnutzen leitet und immer darauf bedacht ist und dafür auch in der Region und auch in Europa gewertschätzt wird, dass das Land stabil bleibt und dass es nach Möglichkeit immer gerechter zugeht. Also es ist nicht so, dass hier eine absolute soziale Gerechtigkeit herrschen würde, aber das ist schon ein Anliegen, und der gesamte politische Modernisierungsprozess ist eigentlich auch darauf ausgerichtet. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass das Parlament repräsentativer ist, aber insgesamt ist der gesamte politische Modernisierungsprozess daraus aufgerichtet, dass es zu so etwas wie einem neuen sozialen oder einem Gesellschaftsvertrag im Land kommt, dass gerade junge Menschen und Frauen eine größere Teilhabe an der Entwicklung im Land haben und nicht nur an der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern eben auch an der politischen und der sozialen Entwicklung. Die Umfragen, die es hier gibt, weisen immer darauf hin, dass das höchste Vertrauen der gesamten Bevölkerung, und da sind die jungen Menschen auch keine Ausnahme, für die Einrichtung des Staates im Sicherheitsbereich gelten. Und das ist ein sehr geringes Vertrauen für die politischen Parteien und für das Parlament gibt. Das heißt also, man ist immer noch sehr stark auf den Staat, unabhängig von den politischen, tagesaktuellen Fragen ausgerichtet. Die Unterstützung für den Staat als solchen ist ein sehr charakteristisches Merkmal. Ich kenne, wie gesagt, den Kongo ein bisschen. Da würde ich sagen, dieses Phänomen, was man im Kongo hat, dass ein Teil des Landes sich gar nicht zu dem Land dazugehörig fühlt, hat man hier überhaupt nicht. Es gibt eine andere Thematik in Jordanien, die ist zum einen auf die Geschichte des Landes zurückzuführen und zum anderen auf die demografische Zusammensetzung, ist die Frage, was ist eigentlich die jordanische Identität? Was macht es aus, dass man Jordanier ist? Und das ist eine Sinnfrage, die natürlich von der Politik nicht behandelt werden kann und wo aber auch Kulturschaffende sich immer wieder ranmachen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Wirtschaft des Landes schauen. Du hattest ja gesagt, das, was aktuell in den Medien, in den Tagesmedien besprochen wird, sind vor allen Dingen die hohen Lebens- und Energiekosten. Das ist ja was, was ja vergleichbar mit dem ist, was hier viele Leute in Deutschland oder Europa auch erleben. Natürlich auf einem anderen Niveau, aber in einem ähnlich sich wahrscheinlich anfühlt. Wie würdest du die wirtschaftliche Lage der Jordanier im Allgemeinen beschreiben. Greifen wir jetzt mal die, wahrscheinlich gibt es dort auch sehr viel Leute, die sehr viel Geld haben, die keine Sorgen haben, aber der Großteil der Gesellschaft. Wie würdest du da den Bereich oder den sozioökonomischen, den wirtschaftlichen Bereich umschreiben? Mo hatte mir im Vorgespräch erzählt, dass er zum Beispiel, wir hatten ja über Bildung gesprochen, Bildung ist ein hohes Gut in Jordanien. Es gibt eine niedrige Quote von Analphabeten, die niedrigste in der Region. Bildung ist ein sehr hohes Gut, ist aber auch sehr teuer, von Tausenden von Euro im Semester im Vergleich zu den wenigen hundert, die man hier in Deutschland zahlt. Das muss ja auch eine Familie erstmal aufbringen. Wenn Sie sagen, Sie wollen die eigenen Kinder an die Universität schicken. Aber umschreibt doch so ein bisschen die wirtschaftliche Situation des, sage ich jetzt mal, der Durchschnittsjordanierin, des Durchschnittsjordaniers.
Ja, ich kann das gerne, also erstmal vorweg, dieser Vergleich mit Europa. Mir hat neulich ein Bekannter gesagt, ein jordanischer Bekannter gesagt, wir haben eigentlich dieselben Probleme wie die Leute in Europa zurzeit, nur die Waldbrände haben wir nicht, dafür haben wir nicht genügend Bäume. Das war so das, was er beschrieben hat. Die wirtschaftliche Situation ist dadurch charakterisiert, wie gesagt, es ist ein Land, das kaum außer dem Sand und dem Phosphat natürliche Ressourcen hat. Es ist ein Land, das noch aus meiner Sicht zu wenig ausländische Investitionen hat, weil es eine große politische Stabilität vorweisen kann, bei der eigentlich eine politische Sicherheit, also das politische Risiko von Investitionen in Jordanien ist äußerst gering. Es verfügt über eine gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben eine geringe Beschäftigungsquote, muss man dazu sagen. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Also die Beschäftigungsquote liegt unter 50%. Das liegt zum einen natürlich an der Arbeitslosigkeit, das liegt aber auch zum anderen daran, dass es viele strukturelle Schwierigkeiten gibt. Wir haben zum Beispiel, wenn man ein sehr aussagekräftige Statistik nehmen will, die Beschäftigungsquote von Frauen mit Abitur und Universitätsabschluss, also Abitur plus 4, hat in den letzten 15 Jahren von ungefähr 60% auf 40% abgenommen. So. Stellt man sich natürlich die Frage, wie ist es dazu gekommen? Die Erklärung ist zunächst einmal, weil Frauen viel mehr studieren als früher. Ja, also das ist, um zu dem Bildungssystem zu kommen. Das Bildungssystem ist tatsächlich einer der Expansionssektoren, wo wir Alterskohorten einen Schnitt von, würde ich mal sagen, 65% einer Alterskohorte machen hier einen Universitätsabschluss. Das ist vergleichbar mit dem, was wir in Südkorea haben. Ja. Es gibt aber nicht so viele Akademiker-Einstellungen, Anstellungen. Weil für viele Leute, wenn sie dann einmal studiert haben, kommt es auch nicht in Frage, einen nicht akademischen Beruf auszuüben. Im Wesentlichen haben wir eine Situation, in der 60% der Beschäftigten noch im öffentlichen Sektor beschäftigt sind. Das heißt also öffentliche Bedienstete, nicht alles Beamte, aber zum Teil eben doch auch die Hälfte davon mindestens Beamte, weil der Staat eben diese Arbeitsplätze bisher immer geschaffen hat und der Privatsektor in vielen Bereichen hinterherhinkt. Wir haben im Potenziale natürlich im Tourismus. Jordanien ist ein Land mit vielen touristischen Attraktionen. Da kann ich gerne auch noch mal ein paar Sachen zu sagen, wenn das interessiert. Wir haben ein Riesenpotenzial im Textil. Das ist wenig bekannt, aber Jordanien hat aufgrund des Freihandelsabkommens mit den USA eine Textilindustrie, die zwar hier sagen, die Stoffe importiert und hier wird geschneidert, aber hier wird geschneidert von Adidas für den Export in die USA zum Beispiel. Die werden und sind konkurrenzfähig mit all dem, was aus Südostasien kommt, weil sie eben qualitativ höherwertige Ware produzieren als das, was in Südostasien der Fall ist, und weil sie zu anderen Zöllen in den amerikanischen Markt importieren können. Also sie haben ein Null-Zoll-Regime. Auch trotz all der Zollpolitik, die Trump mit anderen Ländern führt, das wird hier aufrechterhalten gegenüber Jordanien. Obwohl
Das
Jordanien letztendlich auch ein Sicherheitspartner ist für die amerikanische Politik in der Region.
genau, das wollte ich gerade als Übergang nehmen. Diese 0% Steuern hängen wahrscheinlich auch nicht unwahrscheinlich damit zusammen, dass die US Air Force dort zwei Basen der jordanischen Armee mit benutzt. Die Saudi Airbase ist eine Basis, die auch die Bundeswehr nutzt und lange Zeit genutzt hat. Und das bildet so ein bisschen auch den Übergang, wenn wir Jordanien jetzt schauen wollen, wie sich Jordanien auf dem internationalen Parkett verhält und auftritt. Aber nehmen wir doch so ein bisschen als Übergangsphase das, was angekündigt in meiner Begrüßung, auch vor allen Dingen in den europäischen oder deutschen Medien besprochen wird, die Angriffe des Irans auf Jordanien. Mit dem Hintergrund, dass Jordanien in der NATO als einer der wichtigsten Partner außerhalb der NATO gehandelt wird, ein starker Verbündeter der Vereinigten Staaten in der Region ist, wahrscheinlich deswegen auch das Freihandelsabkommen, die sehr starke Präsenz des US-Militärs strategisch und taktisch bedingt in der Region dort. Und die Angriffe des Irans, das ist immer noch schwer oder immer noch aktiven Konflikt zwischen den USA und des Irans, wo sich ja jetzt abzeigt, dass auf zumindest mittlere Sicht jetzt erstmal keine Deeskalation stattfinden wird. Und der Iran, der jetzt im deutschen Medien wird es immer als Vergeltungsschläge beschrieben, Drohnenangriffe auf Jordanien und vor allen Dingen auf die Präsenzen der US-Amerikaner dort. Wie wird das in der Bevölkerung wahrgenommen? Du hast gesagt, das ist jetzt nicht ein überragendes Thema, aber es ist natürlich auch was wahrscheinlich dort rezipiert wird. Und wie wird das von der Bevölkerung wahrgenommen? Also ich sag mal, 0% Steuern ist vielleicht schön und gut, aber man hat ja doch dort eine sehr starke Präsenz ausländischer Truppen im Land. Das kann man ja aus der Bevölkerung so oder so sehen, ne?
Ja, also es gibt darüber tatsächlich in sozialen Medien eine Diskussion, wozu das Ganze und was nützt das dem Land. Aber vielleicht nochmal etwas weiter ausgeholt. Die Situation für Jordanien hat sich in den letzten 12 bis 14 Monaten ja leicht verändert. Die ersten Schläge gegen den Iran waren derart, dass auch der westliche Nachbar Jordaniens, also Israel, involviert war, sowohl im Juni letzten Jahres wie auch im Februar bis April dieses Jahres. Im Juni letzten Jahres war Jordanien noch kein direktes Ziel von den iranischen Gegenschlägen. Das hat sich im Februar dieses Jahres geändert. Da hat Jordanien eben auch erleben müssen, dass es als, beziehungsweise die Militärbasen, auf denen amerikanische Einheiten stationiert sind, auch zum Ziel der iranischen Angriffe geworden sind. Aber im Unterschied zu den Staaten im Golf zum Beispiel, werden in Jordanien keine zivilen Einrichtungen oder keine industriellen Einrichtungen angegriffen. Es sind wirklich nur militärische Einrichtungen. Hinzu kommt, dass das Hauptziel, das ist eben diese Militärbasis in Asrak, liegt 100 Kilometer nordöstlich von Amman, mitten in der Wüste. Und da gibt es zwar eine alte Oasenstadt, die auch sagen, der Ursprung dieser Militärbasis ist. Das ist ein altes römisches Fort, was da auch die Briten, Lawrence von Arabien, hat da mal einen Monat lang auch gehaust in diesem alten Fort, was die Briten dann weiter ausgebaut haben in der Mandatszeit und was dann tatsächlich auch zum Luftwaffenstützpunkt ausgebaut wurde, wo heute eben die Amerikaner und eben auch die deutsche Luftwaffe Präsenz haben, die Deutschen vor allen Dingen wegen des Iraks und wegen den Einsätzen im Irak. Das heißt also, was im Juni im letzten Jahr passiert war, war, dass Kollateralschäden von herunterfallenden Trümmerteilen von Raketen, die eigentlich für Israel bestimmt waren, die größte Gefahr für die Westteil Jordaniens, also Nordwesten Jordaniens, wo du es ja auch gesagt hast, die bevölkerungsdichteste Region des Landes ist. Das waren die größten Gefahren. Jetzt mit dem seit Februar direkten Angriffen hat sich diese Gefährdungslage verändert, aber interessanterweise eben konzentriert es sich jetzt eben auf Bereiche, die nicht diese bevölkerungsdichten Gebiete betreffen. Und dadurch ist die Diskussion in der Bevölkerung eher geringer jetzt. Und die Sorge in der Bevölkerung wegen direkter militärischer Schäden geringer jetzt, als das im Juni letzten Jahres der Fall war oder ganz am Anfang, weil man eben nicht wusste, wie sich die Situation entwickelt. Es kann jetzt immer noch sein, dass dass der Iran seine Gegenschläge ausweitet, aber es ist eben auffallend, dass er im Falle vom Jordanien da immer eine große Zurückhaltung hat walten lassen.
Diese Zurückhaltung erklären? Ist das was, und dann, wie du sagst, dass die Iraner immer noch einen Front in der Hinterhand haben und sagen, da gibt es eine nächste Eskalationsstufe, die wir zünden können? Oder gibt es eine andere Begründung oder gibt es eine Beziehung zum Jordanien, dass man sagt, na, den eigenen arabischen Nachbarn will man nicht so stark im Zivilen attackieren, wobei man das ja bei Saudi-Arabien, wir haben die Bilder gesehen, auch macht. Hast du da eine Erklärung dafür?
Ja, es ist einfach gemessen an der amerikanischen militärischen Präsenz, die ist und der strategischen Bedeutung des Landes für die Region im Sinne von der militärischen Schlagfähigkeit. Saudi-Arabien ist direkt im Jemen involviert, also einem Waffenfreund, also Houthis, Waffenfreund der Iraner. Und somit erklärt sich auch dieses. Die Präsenz, die amerikanische Präsenz in Jordanien ist zum einen eine Vorfeldpräsenz für Israel und zum anderen eine Rückfeldpräsenz für die großen Basen in Bahrain und in Katar, beziehungsweise in Kuwait. Also damit ist das sozusagen würde ich mal sagen, absolut rationale und bemessene Reaktion der Iraner, dass man gegenüber Jordanien eben proportional der amerikanischen Präsenz vorgeht.
Dann lass uns den Fokus ein bisschen größer ziehen und auf die jordanische Außenpolitik schauen. Das ist ja auch was immer wieder Interessantes, um dich mal so ein bisschen mitzunehmen. Für uns war es ganz interessant, über die mongolische Außenpolitik zu erfahren, die zwischen China und Russland und dann noch im weitesten Sinne Indien als Nachbarn da sich sehr stark an die Europäer oder auch an die Japaner orientieren. Wir hatten die Außenpolitik des Kongos oder wenn wir die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste nehmen, die noch einen sehr starken, engen Bezug zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich haben. Frau, würde man jetzt hier in Thüringen eine Umfrage machen, wie sich die jordanische Außenpolitik gestaltet, würden, wenn überhaupt, Antworten wahrscheinlich zu dem kommen, was wir jetzt schon besprochen haben, nämlich der starken Beziehung oder der Militärpräsenz der USA dort. Aber ansonsten ist es ja doch relativ wenig, was die breite Bevölkerung, zumindest hier in Thüringen oder Deutschland und Europa, über die jordanische Außenpolitik weiß. Mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben von dir, dass du gesagt hast, es steht in gewisser Weise eine Staatsmodernisierung an, die müsste sich ja im Umkehrschluss auch so ein bisschen auf die Außenpolitik auswirken. Oder gibt es da eine klare Trennung? Du hattest aber auch darüber gesprochen, dass die Auslandsinvestitionen in Jordanien noch sehr gering sind und wenn wir jetzt das betrachten, sowohl die wenigen Rohstoffe, die wir haben, aber die wahrscheinlich in Zukunft wichtig sein werden, plus die hohe Quote von Akademikerinnen und Akademikern, müsste es ja eigentlich eine Bestrebung geben, mehr ausländische Investoren, Firmen, Staaten etc. nach Jordanien zu holen.
Also es gibt da eine ganze Reihe von Aspekten. Natürlich ist die Drittnachbarschaftspolitik der Mongolen nur bedingt auf die jordanische Außenpolitik zu übertragen, aber es gibt da durchaus Elemente. Es ist auffallend, dass der erste Auslandsbesuch des jordanischen Königs nach dem 8. Oktober Deutschland galt. Der jordanische Außenminister ist regelmäßig in Deutschland zu Besuch. Es gibt eine Aussage der zufolge, und du hast das mit der NATO-Partnerschaft ja schon erwähnt, manche behaupten eben, Jordanien ist der engste NATO-Partner, der nicht in der NATO ist, in der Region. Wird auch von einigen Sicherheitsexperten in Deutschland mittlerweile so gesehen. Es gibt hier das ist wahrscheinlich nicht bekannt, es gibt ja ein Büro der NATO, eine NATO-Außenvertretung in Amman. Das heißt also, es gibt da schon ein gewisses Bestreben, das Potenzial einer solchen Beziehung nicht nur zu erkunden, sondern auch nachhaltig zu gestalten und möglicherweise auszubauen. Die Rolle Jordaniens für die Außenpolitik ist natürlich primär erst einmal die Frage der Außenpolitik in der Region. Ja? Also was macht Jordanien in der Region? Und hier hat man ein großes Thema ist der Aufbau in Syrien, wie stark und intensiv sich Jordanien im Aufbau in Syrien beteiligt. Das hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass wir hier ein Riesenkontingent, also eine große Anzahl an syrisch geflüchteten Menschen noch im Land haben, aber diese eben allmählich nach Syrien zurückkehren. Wir sind ja Nachbarländer. Und Syrien mittlerweile in seinem Wiederaufbauprozess ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch für die jordanische Bauwirtschaft und für die Landwirtschaft und insgesamt also als Abnehmer Syrien mittlerweile wieder ein interessanter Wirtschaftspartner ist. Darüber hinaus, ich meine, die jordanische Außenpolitik ist zunächst und primär auf Frieden in der Region ausgerichtet. Wenn es eine Friedensmacht in der Region gibt, dann ist es Jordanien. Wir haben aufgrund ihrer eigenen Frontlage, die ja mittlerweile durch das Friedensabkommen mit Israel keine Frontlage mehr ist, sondern eher so eine Lage erster Partner in der Region, theoretisch, ein ausgewiesenes Interesse daran, dass es zu einer stabilen und friedlichen Entwicklung im Land kommt, auch aufgrund der eigenen Bevölkerungszusammensetzung. Das bedeutet auch, dass Jordanien einer der stärksten Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung ist, was die Region angeht. Aufgrund der Familienbande, der historischen Bande, ist dann ein primärer und wichtigster Partner in der Region erstmal Saudi-Arabien. Da gibt es ja historisch sehr enge Beziehungen. Politisch gesehen ist dann in der Region der nächstwichtigste Partner eigentlich Ägypten. So. Das sind sozusagen die unmittelbaren Nachbarn. Wir sind ja, Ägypten ist ja auch über das Rote Meer, ist auch Nachbar von Jordanien, darf man nicht unerwähnt lassen. Und darüber hinaus kommen dann eben natürlich die Partner, die eben dann auch wirtschaftskräftig hier beteiligt sind, primär über Militär- und Entwicklungshilfe. Das sind dann eben tatsächlich die Amerikaner und an zweiter Stelle die Europäische Union und in der Europäischen Union die Bundesrepublik Deutschland. Das ist so knapp umschrieben, einige Eckpunkte der jordanischen Außenpolitik.
Bevor wir dann den Übergang finden zur Arbeit deines Büros vor Ort, lass mich noch einen Faden aufnehmen, den wir vorhin liegen gelassen haben. Du hattest so ein bisschen über Tourismus gesprochen. Wir haben gerade Sommer in Deutschland. Wir wollen jetzt kein Reisemagazin sein, aber das hatte ich in meiner Begrüßung vergessen zu erwähnen. Du hattest es angesprochen. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Jordanien. Zeichne doch so einen ganz kurzen Umriss des Tourismus. Wo kommen die Touristen her? Was sind vielleicht die größten Attraktionen in der Region und was für Potenziale stecken darin?
Gut, also erstmal Wirtschaftsfaktor, sowohl was Einkommen angeht, wie eben auch was Arbeitsplätze angeht. Der Multiplikatoreffekt im Tourismusbereich ist bedeutend, was sozusagen Arbeitsplätze, jordanische Arbeitsplätze angeht. Leidet natürlich zurzeit sehr darunter, dass die Sicherheitslage in der Region als problematisch zu betrachten ist. Viele europäische Fluglinien haben bis auf weiter nicht nur ihre Flüge suspendiert, sondern ganz eingestellt. Also Amman als Zielort für ihre Flüge erstmal aus dem Sommerflugplan rausgenommen. Und das beeinträchtigt schon die Wirtschaft des Landes. Was hat das Land zu bieten? Also erstmal viel Sonne. Das ist der Faktor, der mit der Geografie zu tun hat, aber es hat natürlich extrem viel Geschichte zu bieten. Jordanien hat von den Nabatäern her die alte Felsenstadt Petra, die man eigentlich nicht nur im Internet sich angucken sollte, sondern auch mal selbst gesehen hat, mit der faszinierenden Umgebung eines Gebirges in der Wüste. Wadi Rum, wo man unglaubliche Sternennächte haben kann und tolle Wüstenwanderungen machen kann, bis in den Süden Akaba, also ein tropisches Meer. Uns ist Sharm el-Sheikh in Deutschland als Touristenort bekannt. Akaba hat genau die gleichen Vorteile und ist vielleicht noch etwas preisgünstiger als Sharm el-Sheikh. Wir haben dann im Norden die alten Verzeihung, Burgstädte, der Karak, eine faszinierende Burg, die von den Römern gebaut wurde, von den Kreuzfahrern dann besetzt wurde, von den Osmanen genutzt wurde und einen absoluten Blick über das Tal zum Toten Meer hin haben. Wir haben das Tote Meer mit all seinen faszinierenden Aspekten. Ich meine, wer ist schon mal so tief in seinem Leben gekommen und kann dann innerhalb von einer Stunde wieder ganz auf den Höhepunkt seines Lebens kommen, nämlich von ungefähr minus 400 Metern auf knapp 1000 Meter Höhen hoch nach Amman. Das sind faszinierende Geschichten. Wir haben einige der ältesten Kirchen des Christentums in Jordanien. Wir haben die Grabstätten, das Grab von Lot, also dem Neffen von Abraham, haben wir anzubieten. Du sagtest, kein Reisemagazin. Es gibt Wüstenschlösser, die absolut faszinierend sind, wo man immer noch Fresken hat aus dem 5. Jahrhundert, die perfekt erhalten sind, die mitten vom Nichts stehen und wo man wirklich sich das so vorstellen muss wie die Sextinische Kapelle, bloß 1000 Jahre älter. Und man darf es allein sehen. Also so ungefähr jetzt mal als Werbespruch. Und kann da so viel Zeit verbringen, wie man will. Man wird nicht durchgeschleust. Und es ist und wenn man Wüste mag, Wüste ist faszinierend hier in Jordanien. Und es gibt eben auch die südlichst gelegenen Weinberge. Das ist wahrscheinlich, also von der nördlichen Weinanbauregion. Du sagtest, ich war mal in Südafrika, da gibt es natürlich südlichere Gelegen. Aber von der nördlichen Weinanbauregion hat Jordanien die südlich gelegensten Weinberge. Auch das ist in dem Land ein Besuch wert, um Ajlun, die Bergregengegend herum. Die Grenze zu Syrien ist faszinierend. Die alten griechischen Städte der Dekapolis, Philadelphia war ja früher Amman, römische Ausgrabungsstätten noch und nöcher. Also dagegen ist Köln eigentlich nichts, um jetzt mal den Vergleich zu nehmen. Also es ist schon eine Reise wert.
Dann lass uns doch die letzten 5 Minuten, die wir noch haben, dafür nutzen, um zu schauen, in einer ganz kompakten Form, was deine Arbeit und die deiner Kolleginnen und Kollegen vor Ort ausmacht. Du hattest es schon angesprochen, vor allen Dingen auch im Zuge der Staatsmodernisierung, junge Leute, die dort offen für Austausch, für vielleicht ein bisschen Input seitens der Stiftung sind.
Genau, also wir haben hier erst einmal ganz allgemein drei Projekte in Amman, die hier in Amman angesiedelt sind. Das ist zunächst mal natürlich das Jordanien-Projekt, das nationale Jordanien-Projekt. Dann haben wir auch das Irak-Projekt. Wir machen von hier aus Kooperationen mit Partnern im Irak. Und zu guter Letzt haben wir ein regionales Projekt. Das ist das Projekt für Klima und Energie in der gesamten Region Nordafrika und Mittlerer Osten. In Jordanien selbst haben wir zwei große Arbeitsbereiche. Zum einen ist das dieses Programm der politischen Modernisierung. Und da geht es im Wesentlichen darum, Teilhabe von jungen Menschen und Frauen im Rahmen der politischen Modernisierung zu stärken. Und das sind dann konkret gesagt Gesetzesreformprozesse, die anstehen, wo wir dann junge Menschen aus den Jugendverbänden oder aus den Frauenorganisationen hier inhaltlich befähigen, einen Beitrag, Vorschläge gegenüber dem Parlament zu formulieren oder die öffentlich zur Diskussion zu stellen. Der zweite große Bereich, den wir hier behandeln, sind Arbeitsbeziehungen und ganz konkret Gewerkschaftskooperation. Es gab in Jordanien eine, es gibt Es gibt in Jordanien eine alte Arbeiterbewegung, die aus der Vorkolonialzeit stammt, und die gerade in einem Prozess der Erneuerung sich befindet und wo wir eben die Gewerkschaftsorganisation unterstützen, ihre gesamten Organisationsbereich zu stärken, den gesamten Bereich der Vertretung von Arbeitnehmerrechten in verschiedenen in Branchen. Ich hatte vorhin die Textilindustrie erwähnt, das ist eine der Branchen, in der wir tätig sind, aber es ist auch zum Beispiel hier der Bereich der öffentlichen Bildung, beziehungsweise der privaten Bildung, Verzeihung, der privaten Bildung, privaten Schulen oder eben auf der Ebene des Gewerkschaftsdachverbandes selbst, wo wir tätig sind. Im Bereich ganz aktuell, es gab ja in der Internationalen Arbeitskonferenz jetzt die Verabschiedung der neuen ILO-Konvention für digitale Plattformarbeit. Und das ist ein Bereich, der in Jordanien sehr stark wächst. Und da sind wir dann auch unterwegs, sowohl bei den bekannten also jordanischen Ablegern von internationalen Lieferunternehmen, wie aber eben auch bei denen, was so im Netz an digital Plattformarbeit passiert.
Lieber Sven, dann hab recht vielen Dank. Das wird eine ziemliche Punktlandung, unsere Sendung heute. Vielen Dank für diesen facettenreichen Einblick in das Land. Also mir geht es zumindest so, wir hätten jetzt noch mindestens eine halbe Stunde weitermachen können. Aber ich glaube, die Thüringerinnen und Thüringer gehen jetzt wesentlich informierter über Jordanien aus der Sendung heraus, als sie das im Vorhinein gewesen sind. Das betrifft auch mich, der im Vorfeld sich ja schon ein bisschen informiert hat. Also Sven, lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns mit in Anführungsstrichen in dein Land zu nehmen, uns die Facetten und Bereiche zu zeigen, von denen man, wenn man von außen drauf blickt, vielleicht keine Möglichkeit hat, so umfangreiche Informationen zu bekommen. Und Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich wieder, dass Sie dabei waren. Dass Sie eingeschaltet haben, zugehört haben oder im laufenden Programm das im Hintergrund haben laufen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es freut mich, wenn wir uns dann im August an dieser Stelle wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und einen hoffentlich nicht ganz so heißen Sommer. Bis dahin.